Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch Theologisch Kirche. Hallo Kaya, hallo Michael.
Hallo zusammen.
Und wir haben heute wieder einen besonderen Gast bei uns. Das ist mir wieder einmal eine ganz große Freude. Wir befinden uns weiterhin in der Staffel zu der Frage nach dem Ehrenamt, Ehrenamtskirche. Und wir haben heute einen Experten für die Urkunde von der christlichen Gemeinde hier, einen Forscher, akademischen Lehrer aus Bern, nämlich Professor Dr. Benjamin Schließer. Hallo Benjamin.
Hallo in die Runde.
Hallo.
Ich stelle dich ganz kurz vor. Du bist Jahrgang 1977. Du hast von 1998 bis 2006 Theologie studiert in Tübingen, Glasgow und Pasadena. Nach der Promotion 2006 über das paulinische Glaubensverständnis und der ersten evangelisch-theologischen Dienstprüfung 2006 in Tübingen hast du dein Vikariat gemacht von 2006 bis 2009 in Unterhausen-Honau. Nach der zweiten evangelisch-theologischen Dienstprüfung 2009 bist du jetzt seit 2016 Professor für Literatur und Theologie des Neuen Testaments am Institut für Neues Testament an der Universität in Bern. Seit 2024 bist du ordentlicher Professor und aktuell bist du Fellow am Max-Weber-Kolleg an der Universität in Erfurt. Deine Forschungsschwerpunkte sind die Briefe und Theologie des Paulus, frühchristliche Identitätsdiskurse zu Glaube und Zweifel, die Sozialgeschichte des Neuen Testaments, neutestamentliche Theologie, Rezeptions- und Wirkungsgeschichte neutestamentlicher Texte und Kirche und Gesellschaft. Du bist verheiratet, du hast mit deiner Frau Christine, liebe Grüße an dieser Stelle an sie, 3 Kinder und seit geraumer Zeit engagierst du dich auch bei der Church Convention. Trifft das soweit auf dich zu?
Ja, das ist sehr korrekt. Vielen Dank, Benny.
Und auch gleich beachtlich, was da alles an Kompetenz bei dir zusammenkommt. Und deswegen freue ich mich schon auf das, was du zum Thema Ehrenamt zu erzählen hast. Davor habe ich aber noch ein paar persönlichere Fragen an dich. Nämlich, erstens, was begleitet dich gerade durch den Alltag? Ein Buch, eine Serie, Musik oder ein Podcast? Und warum lässt dich das nicht los?
Ja, ich muss gestehen, ich bin so ein bisschen ein Late-Night-Show-Host. Das heißt, ich schaue sehr gern Stephen Colbert, Seth Meyers, Jon Stewart. Und wenn ich vom Max-Weber-Kolleg in mein Gästehaus gehe, habe ich ungefähr eine halbe Stunde. Da passen gerade 2 Monologe rein. Also das ist das, was mich im Grunde alltäglich begleitet, diese Late-Night-Shows. Wobei die Themen, die heutzutage verhandelt werden, einen natürlich auch eher depressiv stimmen können. Das ist auch klar.
Was geht dir denn durch den Kopf, wenn du Borussia Dortmund hörst?
Also da geht mir immer noch Mats Hummels durch den Kopf und das zeigt auch, wie lange ich schon in Bern bin. Natürlich geht mir auch durch den Kopf Schwarz-Weiß und da sind wir auch wieder bei Bern. Die Young Boys Bern haben auch Schwarz-Weiß als Trikotfarbe. Und dann wiederum denke ich an das Wankdorf-Stadion, das Wunder von Bern, wo Deutschland 1954 völlig überraschend gegen Ungarn gewonnen hat. Und wenn ich an Wankdorf denke, dann daran, dass ich selbst schon mal im Wankdorf-Stadion Fußball spielen durfte. Und zwar im FC Weltreligionen, dem ich angehöre. Und wir haben gegen den FC Nationalrat gespielt. Vor circa 2 Dutzend Zuschauern und Zuschauerinnen und haben krachend verloren. So, also von Borussia Dortmund ins Wankdorf-Stadion.
Ja, und wenn man das verbinden möchte, muss man sagen, dass in der 1954er Weltmeistermannschaft ein massiver Makel war. Es war kein einziger Spieler von Borussia Dortmund dabei.
Das ist
viel,
so.
Viel Kaiserslautern, viel Nürnberg, aber keiner aus Dortmund.
Leider.
Dritte Frage. Wenn alles möglich wäre, wie sähe dein nächster Tag aus?
Also vor ungefähr einem Jahr hatte ich das Privileg, einen Häusertausch zu machen mit einer befreundeten Familie aus Südafrika. Da waren wir in der Gegend von Stellenbosch und konnten in einem Weingut wohnen und da eben im deutschen Winter, im schweizerischen Winter da draußen sitzen bei 25 Grad und südafrikanischen Wein trinken. Wenn ich das morgen machen könnte, würde ich das sehr gerne machen.
Nachvollziehbar. Und jetzt sag noch, Wo liegt denn Unterhausen-Hohnau?
Unterhausen-Hohnau liegt am Fuße der Alb. Und zwar in der Nähe von Reutlingen-Pfullingen. Viele kennen wahrscheinlich dieses kleine Schlösslein namens Liechtenstein. Und das steht natürlich auf der Alb und am Fuße dessen liegt Unterhausen-Hohnau. Dort habe ich mein Vikariat absolviert.
Ja, spannend. Ist aber nicht das Liechtenstein zwischen Österreich und Schweiz.
Nein, das kann man schon rein an der Orthographie unterscheiden. Liechtenstein ohne E.
Gut. Und sag noch, also da hast du dein Vikariat gemacht. Wie, wenn du dich da noch dran erinnern kannst, wie sah es damals aus mit Gemeinde und Ehrenamt?
Also ich muss sagen, dass mich das Engagement der Ehrenamtlichen in dieser Gemeinde tatsächlich sehr beeindruckt hat. Es gab einen sehr aktiven CVJM, es gab sogar zwei Chöre in dieser einen Gemeinde. Während ich im Vikariat war, wurde die Kirche renoviert mit unglaublich viel ehrenamtlichem Engagement. Man hat das Gemeindehaus neu hergerichtet, auch wieder mit vielen Ehrenamtlichen. Und eben, mein Vikariat ist jetzt 20 Jahre her ungefähr. Und es bestehen immer noch vereinzelt Kontakte zu den damaligen Menschen. Und das sind eben die Ehrenamtliche, zu denen sich diese Kontakte geknüpft haben.
Schön. Wie ist es eigentlich, also du bist ehrenamtlich, freiwillig bei Church Convention aktiv, aber neben deiner Arbeit, Familie und dann vielleicht noch anderen Freizeitaktivitäten wie Church Convention, hast du noch Zeit, dich ehrenamtlich in einer Gemeinde, in deiner Gemeinde zu investieren?
Ja, wir sind Teil eines sehr lebendigen und auch ehrenamtlich getragenen Gemeinschaft, einer landeskirchlichen Gemeinschaft in Biel, Bieler See. Und ich wünschte, ich könnte mich mehr engagieren, aber eben durch vielerlei Verpflichtungen ist es gar nicht so möglich, wie ich das gern machen würde. Aber ich versuche immer wieder zu predigen, auch bei Inputs bin ich immer wieder vor Ort. Ja, und wir sind auch Teil eines Hauskreises in dieser Gemeinde und da sind wir immer wieder dran mit Kirche putzen, wie zum Beispiel am nächsten Sonntag. Da ist wieder der Job Kirchenreinigung angesagt.
Das ist ja cool. Das heißt, das wird aufgeteilt unter den Ehrenamtlichen.
Genau, man kriegt am Ende des Gottesdienstes dann einen Besen in die Hand und räumt die Mülleimer leer und wischt durch das Kirchengebäude und putzt die Klos und dann geht man gemeinsam essen.
Wir diskutieren ja über diese ganzen Fragen in der Staffel beim Thema Ehrenamt, das eben vom Predigen über das Kloputzen bis zum gemeinsamen Essen gehen reicht, angesichts eines massiven Umbaus der großen Kirchen in Europa. Und das würde uns nun interessieren, wie du diese Umstrukturierungen und Abbrüche und Umbauten gerade so wahrnimmst, vielleicht auch mit Bezug auf die Schweiz, wo ihr lebt, oder auch darüber hinaus. Wie ist dein Blick auf die Kirche zurzeit gestimmt?
Also ich würde sagen, der erste Blick ist natürlich durch diesen Rückgang geprägt. Also Rückgang, Austritte, die sind auch in der Schweiz, auch in der reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn, in der wir daheim sind, markant. In den letzten beiden Jahrzehnten haben wir ungefähr ein Viertel der Kirchenmitglieder verloren. Es gibt einen massiven Rückgang bei den Hauptamtlichen. Wir spüren das natürlich auch an der Uni. Die Zahl der Theologiestudierenden ist gesunken, wobei wir jetzt gerade wieder mehr Studierende haben im aktuellen Semester. Es gibt einen Rückgang an Kasualien und so weiter und so fort. Also man könnte tatsächlich auch da in eine depressive Stimmung verfallen. Und gleichzeitig sieht man natürlich auch ein beeindruckendes Engagement in den Gemeinden, auch ein hohes Maß an Kreativität, wie dort in den Gemeinden vor Ort immer noch Kirchenträume gelebt werden. Und ich denke da an ein Zitat von Gerd Theisen, meinem neutestamentlichen Kollege in Heidelberg, der mal gesagt hat, solange Menschen leben, haben sie Träume. Und solange die Kirche Träume hat, ist sie lebendig. Und es gibt mir auch Mut für die Kirche. Auch eben so einzelne Beispiele, zum Beispiel in Launen bei Gstaad. Das ist ein malerisches, traditionelles Schweizer Bergdorf, wo man seit Jahren eben ohne Pfarrperson auskommen muss. Wo die Ehrenamtlichen sich so engagieren, dass das Gemeindeleben einfach weitergehen kann. Wo die Ehrenamtlichen, die Gemeinden mit den Herausforderungen wachsen, das macht mir tatsächlich Mut. Und auch Begegnungen mit einzelnen Menschen, die noch Lust haben auf Kirche, auf die Zukunft der Kirche.
Beobachtest du da auch etwas, dass es jetzt mehr oder in einer anderen Form mit Ehrenamtlichen zu tun hat? Oder dem Engagement von Ehrenamtlichen?
Also mein Eindruck ist schon, dass Ehrenamtliche das Gefühl haben, dass man sie wieder stärker braucht, dass eben dadurch, dass die Versorgung in den Gemeinden zurückgeht, durch den Rückgang an Hauptamtlichen, dass wieder mehr Verantwortung auf Ehrenamtliche übertragen wird und dass sie das auch wahrnehmen. Und gleichzeitig beobachte ich natürlich auch, dass in der Kirche die Beharrungskräfte immer noch immens sind. Dass sich die Kirche immer noch stark, zu stark auf Gebäude, auf Personal, auf Finanzen, auf Kirchenordnungen fokussiert. Kirche ist eben dieses große Schiff. Ich beobachte auch noch, dass es auch gerade bei den Pfarrpersonen und anderen Hauptamtlichen schon noch so ein Statusbewusstsein gibt oder ein Standesbewusstsein. Man denkt immer noch stark in Professionssilos. Und das macht es den Ehrenamtlichen zum Teil auch schwer. Und da wünschte ich mir auch von Seiten der Kirche und der Hauptamtlichen ein neues Aufeinanderzugehen.
Wenn du das träumst, wie würde das aussehen?
Es würde so aussehen, dass mir eben die Demarkationslinie, diese Unterscheidung von Hauptamtliche und Ehrenamtliche nicht mehr so stark sieht und lebt. Ich meine, ein Schlagwort, das man immer wieder hört, ist Interprofessionalität. Und für mich würden da eben auch Ehrenamtliche dazugehören, dass man im Team unterwegs ist, mit allem, was das natürlich auch an Problemen und Herausforderungen mit sich bringt. Das ist uns allen klar. Aber dass das als Haltung implementiert wird in den Gemeinden, gemeinsam, interprofessionell, auf verschiedenen Ebenen, hauptamtlich, ehrenamtlich unterwegs zu sein. Und diese Haltung muss eingeübt werden. Die fällt natürlich nicht vom Himmel. Es muss eingeübt werden. Immer wieder wird man stolpern und straucheln und muss dann wieder aufstehen. Aber ich glaube, das ist eine Zielperspektive und da träume ich davon.
Wie ist es für dich als Experte für das Neue Testament, wenn du damit konfrontiert wirst, wenn jetzt Menschen sich auf das Neue Testament zurückbeziehen und sagen, Kirche müsste so und so aussehen, weil im Neuen Testament wird es ja auch schon so gemacht oder da wurde es so gemacht und deswegen müssen wir uns da jetzt auch dran orientieren. Wie klingt das für dich?
Also für mich als Neutestament ist es natürlich grundsätzlich sehr erfreulich, wenn man nicht nur Kirchenordnungen und Taschenrechner in der Hand hat, sondern auch das Neue Testament. Das ist nicht selbstverständlich und war nicht immer so. Und daher, wenn das der Fall ist, dann freue ich mich natürlich. Wo ich sicher Bauchweh habe, ist, wenn diese Ursprungszeit, das Urchristentum verklärt wird oder romantisiert wird. Und das kann natürlich schon sein, wenn man die Texte einfach so liest, gerade Apostelgeschichte 2. Man ist in trauter Gemeinschaft zusammen, bricht das Brot, hat Gütergemeinschaft und solche Texte können auch idealisiert werden. Und daher habe ich auch immer so ein bisschen Bauchweh, wenn ich von meist freien Gemeinden sehe, dass sie sich Urchristengemeinde nennen oder apostolische Gemeinde. Es sind einfach mal 2000 Jahre zwischen der Entstehung der neutestamentlichen Texte und dem Hier und Jetzt.
Das ist sozusagen die kritische Seite, die würde ich teilen. Übrigens, mir ist das mal mit Apostelgeschichte 2 deutlich gewesen, weil ich schlicht und ergreifend dann in der Apostelgeschichte mal weitergelesen habe. Und dann habe ich gemerkt, ups, das ist ja relativ schnell auch wieder vorbei gewesen. Also vielleicht muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Wenn man jetzt aber zu vorsichtig wird und sagt, diese Texte haben uns eigentlich gar nichts mehr zu sagen, das sind selber ja vielleicht idealisierte Ursprungsgeschichten und wir sind ganz woanders, dann könnte ich da vom Pferd runterfallen. Und du hast mal bei einem Kongress in Greifswald gesagt, wir dürften jetzt nicht, wenn wir hermeneutische Naivität meiden, auf der anderen Seite sagen, die Texte haben uns für die Begründung von Kirche gar nichts mehr zu sagen. Aber wie finde ich da einen Weg?
Ja, das ist natürlich die One-Million-Dollar-Question. Wie schafft man diesen Brückenschlag zwischen dem 1. Jahrhundert und dem 21. Jahrhundert? In dem Greifswalder Vortrag bin ich auch auf das Konzept der Resonanz eingegangen, das Hartmut Rosa ja in die Diskussion eingeführt hat. Damals gab es das Gebäude nicht, in dem ich gerade sitze. Das Gebäude heißt Weltbeziehungen und das ist vielleicht auch ein Stichwort, das uns da helfen könnte. Rosa bringt ein musikalisches Bild und sagt, Resonanz ist sowas wie zwei Stimmgabeln. Wenn man die nebeneinander hält und die eine zum Schwingen bringt, dann kommt auch die andere zum Schwingen. Das ist für ihn so das Konzept der Resonanz und die beiden Stimmgabeln sind quasi aufeinander angelegt, dass sie gemeinsam zum Schwingen kommen. Und Rosa spricht natürlich von zwischenmenschlichen Beziehungen, aber ich denke, man kann das auch auf Epochen übertragen. Also wie kommt quasi das 21. Jahrhundert mit dem 1. Jahrhundert in Schwingung? Und das geht natürlich nicht automatisch. Es braucht jemand, der diese Stimmgabel zum Schwingen bringt, dass die überhaupt eben resonant wird. Und ja, Luther spricht das dann eher ein olfaktorisches Bild, ein Geruchsbild vom Reiben der neutestamentlichen Texte. Und so würde ich auch das Resonanzbild verstehen. Man muss die Texte zum Schwingen bringen. Und das ist Arbeit. Man muss sich in die Zeit hineinversetzen, in die Zustände, Verhältnisse, in denen die Menschen gelebt haben, in denen diese Gemeinden entstanden sind. Und auf der anderen Seite ist eben die zweite Stimmgabel, die dadurch auch in Stimmung gebracht werden muss. Und auch das ist Arbeit. Auch wir müssen versuchen zu verstehen, in welchen Situationen leben die Menschen heute. Was haben sie für Sorgen, für Probleme? Und wenn beides dann in Schwingung kommt, dann geschieht das, was Rosa Resonanz nennt. Und ich glaube, da entsteht dann auch Inspiration. Und eben nicht in diesem 1:1 übertragen, ja, wir müssen ja nur die Texte lesen und dann wissen wir, was im Hier und Jetzt notwendig ist.
Gibt es bestimmte Texte, wo du sagen würdest, die erzeugen besonders viel Resonanz oder Schwingung?
Also es sind natürlich diese klassischen Texte, und da gehört Apostelgeschichte 2 dazu. Es gehören Texte im Korintherbrief dazu, wo Paulus sich äußert über die Charismen, über die Gaben, die in der Gemeinde sind. Auch die Problemtexte, die Konflikttexte, als es den Streit ums Abendmahl gab, auch von den Konflikttexten können wir lernen. Auch wenn man in der Apostelgeschichte weiterliest, sieht man, wie Paulus und Barnabas und Markus in Streit geraten sind und das wieder regulieren mussten, dass überhaupt diese Missionstätigkeit weitergeführt werden konnte. Aber es sind auch für mich ganz stark so Randtexte, die man jetzt vielleicht zunächst gar nicht wahrnimmt. Ich denke an Philipper 1,1, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an die Heiligen in Philippi, an die Bischöfe und Diakone. Ja, da lässt sich unglaublich viel herauslesen, was man vielleicht beim kursorischen Lesen gar nicht wahrnehmen würde. Paulus und Timotheus. Paulus war kein Einzelkämpfer, sondern er war im Team unterwegs. Er war nicht so der religiöse Genius, dem alles zufiel und der quasi eigenhändig diese Revolution herbeigeführt hat, sondern er war im Team unterwegs. Bischöfe und Diakone in Philippi, die Mehrzahl. Es gab Bischöfe, also nicht dieses Monepiskopat, dieser alleinige Bischof, der das Regiment führt über diese Gemeinde. Und auch, dass Paulus die Gemeinde als Heilige bezeichnet. Heilig heißt ja auch abgesondert. Es hat was Ganzheitliches. Dieses in Christus sein ist eben nicht Privatsache, sondern es nimmt den ganzen Menschen in Beschlag. Also kann man aus einer einzelnen kleinen Stelle relativ viel herauslesen, was auch fürs Hier und Jetzt wiederum ja resonant ist.
Kleines Gedankenspiel: Wenn Paulus jetzt heute leben würde und unsere Kirche sehen würde, was meinst du, würde er sagen?
Das ist natürlich auch eine spannende Frage. Also ich denke, er wäre zunächst mal ganz glücklich, dass das Evangelium nicht nur bis nach Spanien kam. Sein Missionsplan war ja mit Spanien zu Ende, wie er in Römer 15 sagt, sondern bis nach Germanien und Helvetien.
Bis Unterhausen-Honau.
Bis nach Unterhausen-Honau und Liechtenstein mit und ohne E. Und dann glaube ich aber auch, dass er sich sicher wundern würde über viele, viele Kirchengebäude, die unter der Woche leer sind und sonntags häufig auch. Er wird sich wundern über die Professionalisierung. Er selber war kein professioneller Missionar, in dem, was wir heute professionell nennen würden. Er wird sich, glaube ich, auch wundern über die Staatsförmigkeit der Gemeinden, der Kirche. Und da werde ich vielleicht so ein bisschen politisch, polemisch. Also, dass die Kirchensynode Bern im Berner Rathaus tagt. Oder dass Anträge für die Sommersynode im Februar eingereicht werden müssen. Über diese Staatsförmigkeit. Da würde sich Paulus wundern und ich wundere mich da auch drüber, muss ich zugestehen. Und dann vielleicht so als letztes, er wird sich vielleicht einen Podcast von Simon Sinek anhören zum Golden Circle und uns vielleicht wieder eindringlich darum bitten, dass wir uns stärker mit der Why-Frage auseinandersetzen. Also warum gibt es uns überhaupt als Kirche? Was soll uns denn im Kern auszeichnen? Neben allem, was es auch braucht an Strukturen und Gebäuden und Finanzierungswesen und allem Möglichen.
Andersrum gefragt, würdest du sagen, den Lebensstil, den Paulus gelebt hat, der wäre eigentlich als Vorbild anzusehen. Also Paulus hatte ja einen Beruf erlernt, Zeltmacher, hat sich damit finanziert und dann nebenher noch das Evangelium verkündet, also sein Glauben gelebt, können wir jetzt grob sagen. Würdest du sagen, eigentlich ist das das, wo die Kirche wieder hin sollte?
Das wäre jetzt vielleicht auch wieder so eine 1-zu-1-Übertragung. Man muss es sicher durch die Brechungen dieser 2000 Jahre betrachten. Was ich vorher meinte mit dem, dass die Grenzen zwischen Ehrenamt und Hauptamt wieder stärker verschwimmen können, das würde ich nach wie vor unterstreichen. Und eben von diesen Professionalisierungen wieder stärker wegzukommen, die ehrenamtlichen stärken, auch bildungsmäßig stärken, das sehe ich als zentrale Aufgabe. Andererseits ist es natürlich so, das Christentum hat ja nicht nur überlebt, sondern es ist auch gewachsen und da braucht es Strukturen, es braucht eine Professionalisierung. Max Weber eben, das sind wir wieder in Erfurt, er hat uns das ja ins Stammbuch geschrieben, es braucht diese Professionalisierung, es braucht Institutionalisierung, dass Kirchen gebaut werden, es braucht auch eine Theologisierung oder Dogmatisierung. Das zeigen auch die Streitigkeiten rund um die Christologie, wer ist Jesus im 4. Jahrhundert. All das braucht es und ist unabwendbar. Aber dahinter muss man auch wieder versuchen zu gelangen eben und eben wieder zurück zu den Menschen, denn die treten zurück. Die treten zurück, wenn was professionalisiert, institutionalisiert oder dogmatisiert wird. Das wäre für mich so ein Learning-Effekt aus der Frühzeit, auch was Paulus angeht.
Das ist ja auch eigentlich ein Plädoyer für die klassische theologische Ausbildung, die du da bringst, weil du da die Kirchengeschichte aufzeigst, die systematische Theologie, praktische Theologie und für dich eben als Bibelwissenschaftler auch das Neue Testament, dass es gut ist, sich der Geschichte der Kirche bewusst zu sein, der verschiedenen Strömungen, aber mit Rückbezug, mit Blick auf das, was im Neuen Testament gelebt und auch gefordert wurde von der Gemeinschaft der Christen, auf die heutige Zeit nicht 1-zu-1 zu übertragen, aber zu überlegen, wie wir die Gemeinschaft möglichst dem biblischen Ideal, der Christusnachfolge möglichst authentisch nachzukommen. Wie würdest du das beschreiben?
Also ich bin ein großer Fan der Theologie. Als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, dachte ich, ich gehe möglichst rasch durch das Studium und komme dann in eine Gemeinde und dann hat mich die Theologie gepackt. Nicht nur im Sinne von Bildungserlebnis, sondern auch existenziell gepackt und dann bin ich eben bei der Theologie geblieben. Andererseits bin ich auch ein großer Fan von Weiterbildungsprogrammen, dass man auch, da sind wir wieder bei den Ehrenamtlichen, eine Öffnung in Richtung Theologie ermöglicht, dass es Fortbildungskurse gibt, CAS, also Certificate of Advanced Studies, Master of Advanced Studies, Theologiekurse in den Gemeinden. Warum? Weil ich glaube, dass je besser wir, denke ich wieder als Neutestamentler, je besser wir die Texte des ersten Jahrhunderts verstehen, desto mehr sprechen sie uns in unsere Gegenwart hinein. Je besser wir theologische Fragestellungen, Streitigkeiten verstehen, desto mehr haben sie uns zu sagen. Und dann kommt es zu Bildungserlebnissen und das ist wunderbar, aber es kommt eben auch, glaube ich, bin ich fest davon überzeugt, zu einer Transformation in den Gemeinden. Weil dann werden diese vermeintlich blassen, abstrakten theologischen Themen, diese 2000 Jahre alten Texte, eben nicht alt und abstrakt, sondern sprechen wieder neu ins Leben hinein.
Wir haben ja jetzt ein paar Jahrhunderte hinter uns, wo die Kirche recht nah am Start dran war und wir auch fast eine 100% Deckung hatten zwischen Menschen, die auf dem heutigen deutschen Staatsgebiet leben und Christen. Jetzt wandelt sich das so langsam, du hast es am Anfang gesagt, es ist in der Schweiz auch wahrzunehmen, also diese Vorstellung davon, dass wenn man irgendwie zum westlichen Europa gehört, ist man automatisch Christ. Das haben wir nicht mehr und auch auf absehbare Zeit wird es nicht mehr wiederkommen. Würdest du sagen, dass wir deswegen, weil wir jetzt diesen Mitgliederverlust wahrnehmen, fast schon automatisch auch wieder an neutestamentlichere Zeiten kommen werden mit unserer Kirche?
Ja, ich glaube schon, dass wir uns eher wieder diese Zeit annähern. Wir sind Teil einer postchristlich gewordenen Gesellschaft. Und die nähert sich tatsächlich, würde ich sagen, eben wieder dieser prächristlichen Gesellschaft des ersten Jahrhunderts, des zweiten Jahrhunderts wieder stärker an. Wir sind in einer anderen Zeit. Wir sind nicht mehr in einer Phase religiöser Homogenität, wo es einfach selbstverständlich war, Teil des Christentums zu sein. Wir sind nicht mehr in der Phase einer institutionellen Stabilität, wo einfach eben durch das Vorhandensein der Institutionen für die Kirche gesorgt war. Und dadurch, dass sich eben das 1. und das 21. Jahrhundert wieder stärker annähern, werden die Texte vielleicht wieder lauter für unsere Zeit. Die Resonanz, von der ich am Anfang sprach, ist vielleicht wieder deutlicher wahrzunehmen.
Ja.
Dann hast du, also ich weiß, du hast ein Video an einem Videoprojekt mitgewirkt, das seit neuestem bei YouTube zu sehen ist. Willst du noch was zu diesem Projekt, was, glaube ich, echt richtig überragend wird, ist, so rum, erzählen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Also wir haben uns in dem Projekt die Frage gestellt, warum hätte jemand im ersten Jahrhundert sich einer dieser neu entstehenden Christusgruppen anschließen sollen? Was war anziehend, aber auch was war abstoßend? Und natürlich kann diese Frage nicht pauschal beantwortet werden für den ganzen Mittelmeerraum, weil jede Stadt irgendwie anders tickt, ob das jetzt Philippi oder Ephesus oder Korinth oder Rom ist. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht und sind mit einem Team an Doktorierenden, Postdocs und auch eben eine Filmcrew in diese Städte gereist und haben dort Aufnahmen gemacht und eben versucht, genau diese Frage zu beantworten. In dem konkreten Kontext dieser Stadt, was hat es geheißen, dort Teil einer Christusgruppe zu sein, Christin zu sein? Und das war eben ein hochspannendes Projekt und es sind Interviews entstanden, es sind einzelne Filme entstanden. Ein neuer Gott für Roms Imperium heißt der Film. Also herzliche Einladung, diesen Film, diese Film, ne, und die Interviews anzuschauen.
Danke. Ich würde sagen, wir gehen in die Schlusskurve tatsächlich und da schlagen wir, ich weiß nicht, ob du das mit deinen Studierenden auch machst, das Erkenntnistagebuch auf. Das haben wir als Studierende bei Michael Herbst so gelernt. Man schlägt ein Erkenntnistagebuch auf und hält sich mal fest, was man von heute so mitnimmt. Wir machen das und Benny, erzähl mal, was schreibst du heute auf?
Ich schreibe auf, dass du gesagt hast, Benjamin, je besser wir die Texte des Neuen Testaments verstehen, desto mehr sprechen sie in unsere Gegenwart hinein. Als Ermutigung dafür, die Texte aus dem Neuen Testament auch für die kirchliche Praxis zu lesen und keine vorschnellen Abkürzungen suchen zu wollen, sondern zu sagen, ja, ich möchte mich grundlegend mit ihnen auseinandersetzen, in dem Vertrauen darauf, dass ich darüber auch was für meine Gemeinde, für meinen Glauben lernen kann. Als zweites noch dein kurzer Kommentar zur Philipperbrief 1, Vers 1, den du kurz ausgelegt hast, fand ich sehr spannend, habe ich mir gleich mitgeschrieben. Und als drittes möchte ich noch bekräftigen, was du eben zu dem Videoprojekt gesagt hast. Ich finde das erstaunlich, wie ihr das geschafft habt, so ein wissenschaftliches Projekt so qualitativ, also medial hochwertig und ansprechend für ein breiteres Publikum aufzubereiten. Ist ja das eine, die Arbeit zu machen und lange und schwierige Texte, die aber präzise sind, zu formulieren. Das ist ja eher das wissenschaftliche Arbeiten. Und dann im zweiten Schritt zu sagen, und wie können wir das so aufbereiten, dass Menschen, die nicht diese Profession haben, das gerne sich anschauen. Und ich bin beeindruckt und freue mich, dass ihr das so hinbekommen habt. Deswegen danke nochmal dafür eure Arbeit. Michael, was schreibst du auf?
Ich schreibe das mit Hartmut Rosa auf und mit der Resonanz. Und das hat mich wirklich nochmal überzeugt und auch neugierig gemacht, wie beide Stimmgabeln ins Schwingen kommen können, wenn sie miteinander in ein Verhältnis geraten. Die Situation, in der wir jetzt sind und die biblischen Texte, sodass ich weder die Texte einfach abschreibe und sage, na, ist eben 2000 Jahre alt, noch sage, na, jetzt, also Apostelgeschichte 2 muss unser exaktes Blueprint sein für die Gemeindearbeit, sondern irgendwas sehr dazwischen. Und mir ist es selber tatsächlich mal so gegangen, dass da was ins Schwingen kam. Ganz am Anfang meines Weges, als ich anfing, über Gemeindeaufbau nachzudenken und ziemlich ratlos war und dann zwei Aufsätze las, nämlich von Ottfried Hofius und von Christoph Böttrich über den Epheserbrief. Und im Epheserbrief diese Idee ist, wie die Ämter in der Gemeinde die Heiligen zum Dienst zu rüsten sollen. Und es ist seitdem für mich eine ganz wesentliche Figur, wie ich Gemeinde denke. Und es kommt aus diesem Zusammendenken und Zusammenhalten der beiden Stimmgabeln, die Situation der Kirche auch damals schon, vor 30, 35 Jahren, und andererseits in diesen alten Texten, die plötzlich anfangen zu resonieren, zu schwingen und zu sprechen.
Kaya, was schreibst du auf?
Ich habe mir ganz dick aufgeschrieben, dass Paulus als nicht ausgebildeter Theologe im Team unterwegs war, mit anderen nicht nur ausgebildeten Theologen. Und dieses im Team interprofessionell, dass wir einander auf Augenhöhe begegnen, unabhängig davon, wie wir ausgebildet sind und das aneinander schätzen, was wir mitbringen, bei allen Schwierigkeiten, weil das finde ich das wirklich Spannende, dass Paulus ja nicht nur in Dreamteams unterwegs war und wahrscheinlich auch nicht nur der Dreamteam-Kollege war, dass das so mitzunehmen und zu sehen, da gehört auch Streit dazu und davon lesen wir auch. Und das hat sich auch 2000 Jahre später nicht verändert. Ja, und trotzdem bleibt er ja in Teams. Also gibt deswegen ja nicht auf und sagt, okay, dann bin ich ab jetzt ganz alleine, sondern er sucht sich ja dann auch immer wieder neue oder versucht Dinge zu klären, je nach Situation. Ja, das auf jeden Fall. Benni, hast du Benjamin, so rum, sorry, jetzt sehe ich hier ganz viele Bennys. Hast du einen Schlusssatz, den du gerade noch gerne unterstreichen würdest, das Bedürfnis, nachdem du gehört hast, was wir so aufschreiben? Oder passt es für dich?
Na, ich möchte mich tatsächlich bedanken, dass ich als Neutestamentler bei euch zu Gast sein durfte. Das ist nicht selbstverständlich, denn ihr beschäftigt euch ja vor allem mit praktisch theologischen, kybernetischen Fragen. Und eben, dass ich da mal stark machen dürfte, wie wichtig die Texte des ersten Jahrhunderts sind für das, was wir heute an Kirchenträumen haben.
Danke, dass du hier warst und uns ja Zeit geschenkt hast, dass wir da von dir lernen durften. Wie ging es euch, die uns zugehört habt? Was habt ihr aufgeschrieben oder an Gedanken mitgenommen? Teilt es gerne mit uns, mit anderen, vor allen Dingen, wenn es euch gefallen hat, damit noch mehr davon hören, dass praktische Theologie und Neue Testament gut zusammenarbeiten können, dann erzählt das weiter und empfehlt uns gerne. Wenn euch was nicht gefallen habt oder ihr noch Gedanken, Anregungen für uns habt zum Besserwerden, dann teilt das mit uns. Wir freuen uns. Und an dieser Stelle kann man mal hinzufügen, dass wir tatsächlich auch so Rückmeldungen kriegen, unter anderem auch mit einem Hinweis darauf, dass wir etwas korrigieren müssen und möchten. Michael, magst du das mal gerade tun?
Ja, ich muss es wohl tun, weil ich es verbrochen habe. Wir haben in einer Folge über das Abendmahl gesprochen und über die Frage, ob Ehrenamtliche in den Gemeinden eigentlich das Recht haben, das Abendmahl einzusetzen. Und ich meinte mich richtig zu erinnern, dass es in Württemberg mal den Versuch in der Landessynode gegeben habe, den Hauskreisleitenden diese Berechtigung zuzusprechen, das aber gescheitert sei. Und ein sehr aufmerksamer Hörer ist der württembergische Oberkirchenrat Jörg Schneider. Der hat uns geschrieben und hat gesagt, das ist nicht ganz so, sondern wir haben schon seit 2013 die Möglichkeit, wenn die Kirchengemeinde dem zustimmt, dass Ehrenamtliche sich schulen lassen können und dann auch die Berechtigung zur Einsetzung des Abendmahls bekommen können. Und als Akt der Buße sage ich jetzt gleich mal dazu, am 27. und 28. Februar 2026 im Haus der Kinderkirche in Beilstein gibt es die Möglichkeit, zum nächsten Mal sich für die Einsetzung des Abendmahls entsprechend schulen zu lassen. Mit einem herzlichen Dank nach Stuttgart, diese kleine Korrektur.
Also von daher, es lohnt sich aufmerksam zuzuhören und uns mitzunehmen bei den Dingen, bei denen wir vielleicht nicht korrekt informiert sind. Danke. Wenn ihr darüber hinaus auch mal was lesen statt hören wollt, dann an dieser Stelle die Empfehlung auf ein neues Buch. Es heißt Regiolokal als Kirche aufblühen und zusammenwachsen und ist entstanden unter Patrick Totieras, Michael Herbst und Bernhard Schröder. Eine herzliche Leseempfehlung an dieser Stelle. Und dann, jetzt gucke ich nochmal hier in die Runde, war es das für heute?
Für heute war es das.
Fürs Zuhören und aufmerksam verfolgen. Wir danken dir, Benjamin Schließer, für deine Zeit und dass du mit uns hier dabei warst. Es war uns eine Freude.
Ich danke euch. Vielen Dank.
Und damit dann auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.